So, liebe Freundinnen und Freunde, diese Woche haben wir den Wochenabschnitt Eker. Im Wochenabschnitt Eker gibt es eine, also eigentlich wie allen Parshiot von Sefer Dvarim, gibt es unheimlich viel Material in jeder Parasha des Buches. Sehr, sehr, sehr themenreich und auch heute themenreich. Ich habe mal was ausgewählt, das, sagen wir mal, so gut zum Maharal passt. Ja, wenn das ja ein Shiur Maharal ist, dann suchen wir etwas, das echt nach dem Muster die Erklärung des Maharals gut funktioniert. Und ich biete folgende etwas merkwürdige Lehre an, die in Rashi erwähnt wird. Ich teile mal meinen Bildschirm. Es heißt im Chumash, 8. Kapitel vom 5. Buch Mosche. Übrigens faszinierende Moral auf diese Sache. Alle Mitzvot, ich dir heute befehle, ein bisschen komisch, es hätte heißen müssen, Kol HaMitzvot oder Kol Mitzva, ja, alle Gebote oder alles Gebot, ja, jedes Gebot. Stattdem heißt das ganze Gebot, das ich dir befehle. Eine faszinierende Sache. Rashi sagt dann unten Kifshuto, ja, das bedeutet, was wir gerade gesagt haben, alle Mitzvot, jede Mitzva. Aber dann bringt er ein Midrash, der sagt, im Mitchalta be Mitzva Gmorota. Wenn du eine Mitzva angefangen habe, vollende sie. Nach diesem Motto heißt Kola Mitzva, die ganze Mitzva sollst du erfüllen. Ein wunderschöner Gedanke, Maral vertieft sich darin, aber das ist nicht, was wir heute, mit was wir heute arbeiten. Ich habe es nur nebenan erwähnt. Also, jede Mitzva, die ich dir befehle, sollst du erfüllen, sollt ihr erfüllen, damit ihr leben wird und zahlreich wird und in das Land, das ich der ewige euer Gott, Vorfahren versprochen habe, geschworen habe, in dieses Land sollt ihr kommen und es erobern. Und du sollst dich daran erinnern, gedenke den ganzen Weg, den Gott dich geführt hat, der ewige, dein Gott Allmächtige dich geführt hat. 40 Jahre in der Wüste. Ja? Was war das Zweck dieser Reise? Leman Anotecha, um dich auf Probe zu stellen, kann man sagen, ja? Dich zu kasteien. Lenasotecha, dich auf Probe zu stellen. Ladat et asher bilvavcha, um zu wissen, was in deinem Herzen ist. Hatishmor mitzvotav imlo. Ob du das Gebot Gottes oder die Gebote Gottes erfüllen wirst oder nicht. Ramban hat, das war letztes Jahr, dass wir Ramban unterrichtet haben, Ramban beschäftigt sich sehr mit dem Konzept der Aufprobestellung. Gott weiß ja alles, wieso muss er uns auf Probe stellen? Und Ramban sagt, ja nicht, weil Gott nicht weiß, sondern weil wir nicht wissen. Wenn wir auf Probe gestellt werden, dann lernen wir, wozu wir fähig sind. Und dann gehen wir weiter. Bei Ja'ancha, und er hat dich kasteit, bei Ja'ivecha, dich hungern lassen. Und was, das war am Anfang der 40 Jahre. Dann hast du Hunger gehabt, und was geschah dann? Bei Ja'achilcha et haman. Und er hat dir zu essen gegeben, die Manna. Asher lo yadata, du kanntest das ja vorher nicht. Velo yadon avotecha, auch deine Vorfahren kannten das nicht. Wozu musstest du die Manna essen? Leman hodi acha, um dir wissen zu lassen. Kilo ala lechem levado yechia adam, denn nicht von Pizza alleine ernährt sich der Mensch. Entschuldigung, vom Brot alleine. Es ist nicht vom Brot, dass der Mensch sich ernährt. Sondern al-kol moza pi Hashem yechia adam. Es ist, was Gott befiehlt, dass er den Menschen ernähren soll, das ernährt ihn. Also normalerweise brauchen wir Brot, aber es geht auch ohne, es geht auch mit Manna. Und jetzt kommt unser Vers. Simlatecha, dein Kleid, lo valeta me'alecha, hat sich nicht von dir abgenützt, von über dich abgenützt. Veraglecha, und dein Fuß, Lovatzeka, hat sich nicht, ist nicht geschwollen. Ve'arbaim Shana, 40 Jahre. Was bedeutet das? Sagt Rashi. Simlatecha, unten im unteren Teil des Fensters. Simlatecha lovalta, dein Kleid hat sich nicht abgenützt. Sagt Rashi etwas ganz, ganz Merkwürdiges. Was ist geschehen? Wie sind diese Kleider? Wie haben sich die Kleider nicht abgenützt? Wie können Kleider 40 Jahren frisch bleiben? Anane chavod hayu shafim bichsutam. Es gibt ja, wir sitzen jährlich eine Woche in der Sukkah, und der Grund dafür ist, leman tizkor, dass du in Erinnerung halten sollst, ki basukot hoshavt yad bnei Israel, dass ich in Hütten die Kinder Israels habe ruhen lassen, behotzi otam eretz Mitzrayim, als ich sie aus Ägypten herausgeführt habe. Das steht jetzt nicht auf dem Bildschirm, das habe ich auswendig gesagt. Wir machen Sukkot zum Teil in Erinnerung an der Wüstenwanderung. Wir lebten in Hütten. Da gibt es eine Machloket, eine berühmte Meinungsverschiedenheit, wie diese Hütten aussahen. Die eine Seite sagt, die Hütten waren, na wie Hütten? Wie sehen Hütten aus? Holz in der Wände, man nützt, was man in der Natur findet, man macht daraus ein Dach. Und deshalb auch ziehen wir aus dem Haus in eine Hütte, die so ein bisschen prekär ist, das ist sehr dünn, und wir verlassen uns auf Gott, wir vertrauen auf Gott. Ja, Gott kann uns auch in der Sukkah beschützen. Und beziehungsweise wir werden dankbar für was wir haben, und werden uns bewusst, dass andere es vielleicht nicht haben. Das alles ist so mit diesem Thema von Sukkot verbunden. Aber es gibt eine andere Meinung. Es gibt eine andere Meinung, dass die Hütten keine normale Hütten waren. Dass die Hütten wunderliche Hütten waren, die eigentlich aus Ananea Kavod gebaut waren. Nicht gebaut, bestanden. Es gab doch die Wolkensäule, die Präsenz Gottes tagsüber manifestierte, zu Ausdruck brachte. Diese Wolkensäule war von vielen anderen heiligen Wolken begleitet, und diese Wolken umhüllten das Volk. Und jeder hatte so seine eigene Wolkenhütte. Wir können heute keine Wolkenhütten bauen. Deshalb ist die Mitzvah, dass wir ganz normale, herkömmliche Hütten bauen, mit einem Dach aus Schach. Aber was wir gedenken, sind nicht herkömmliche Hütten, sondern Wolkenhütte, wunderliche Wolkenhütten. Und das ist, was Rashi hier aufnimmt. Sagt Rashi, diese wunderliche Wolken, die Herrlichkeitswolken, die Herrlichkeit Gottes verkündeten, diese Herrlichkeitswolken, hayu shafim bichsutam, die pflegten ihre Kleider zu reiben, ja, um sie reinzureiben, umegehatzim otam, und sie bügelten sie glatt, kemin kelim gohatzim, sodass die Kleider fortdauernd wie frisch gebügelt aussahen. Und das Wunder war noch größer, war auf ktanehem, auch die kleinen Kleider der kleinen Menschen, der Kinder. Wie die Kinder groß wurden, ihre Kleidung wuchs zusammen mit den Kindern. Und wo finden wir sowas in der Natur, dass wir sagen können, dass das jetzt zwar wunderlich war, aber nicht etwas ist, von dem man nie gehört hat? Sagt Rashi, Kalvush Hazeh Shel Chomet. Wie dieses Kleid von einer Chomet, Shegadel Eimot, das mit ihm groß wird. Was ist ein Chomet? Wer möchte was vorschlagen? Hat ein Kleid, das mit ihm groß wird. Die Antwort ist, es gibt einige Tiere, wo das stimmt. Insbesondere gibt es eine Quelle, nicht diese, das ist hier aus dem Rashi zitiert, das ist aus einer bestimmten Quelle, und es wird parallel auch im sogenannten Midrash Yalkut Shimoni zitiert, mit diesem exakten Wortlaut. Aber es gibt eine andere Version, nach der, und die wird vom Maharal zitiert, nach der nicht Chomet steht, sondern Chilazon. Ein Chilazon ist ein Seeschnecke. Aus dem Chilazon macht man die besondere Farbe für die Techelet-Farbe, diese himmelsblaue Farbe für die Zizit, für die blauen Fäden der Zizit. Auch wenn wir das heutzutage seit Jahrhunderten nicht haben und heutzutage einigen Leuten glauben, es wiedergefunden zu haben. Und die Bewegung wächst zwar, aber die meisten Leute laufen mit ganz weißen Zizit rund. Aber die Idee, ja, ist ja nicht verschwunden. Und der Chilazon ist eben so eine Art Seeschnecke. Und was geschieht beim Seeschnecken? Sein Häuschen, ja, wird langsam an größer. Es wächst mit ihm. Und so manifestiert die Natur ein Phänomen, das sich dann auf menschlicher Ebene auch abgespielt hat, als wir in der Wüste weilten. Das ist die Erklärung von Rashi. Und jetzt kommt Maharal. Sagt Maharal, es heißt im Vers, Simlatecha lo valta me'alecha. Was heißt das? Die Kleider sind nicht von über dich, von auf dir abgenützt worden. Kleider nützen sich ab. Was hat das mit auf dem Menschen zu tun? Tragen wir etwa die Kleider immer und fortdauernd? Und da sagt Maharal, es scheint so, komischerweise, dass dieser Midrash, ja, wenn wir so die Verse verstehen sollen, dann müsste das heißen, dass sie auch die Kleider nie abgezogen haben. Deshalb sagt Maharal Mashma, drittes Wort auf der oberen Zeile. Mashma shelo ayu mesirim et abgadim. Sie haben angeblich nie ihre Kleider abgezogen. Denn sonst hätte es gereicht zu sagen, ja, die Torah sagen können, Simlatcha lo valta. Das Wort Alecha brauchen wir nicht. Also was ist das Simlatcha lo valta? Dein Alecha. Nicht, dass die Kleider nicht abgenutzt worden sind. Nicht nur, dass sie nicht abgenutzt worden sind, sondern sie sind von dir nicht abgenutzt worden. Elashe alemayu. Ja, die drei letzten Wörter der obigen Zeile. Elashe alemayu. Sie waren auf den Menschen. Die Menschen waren damit bekleidet. Velovalu. Und sie sind nicht abgenutzt worden. Und dann muss man aber fragen, ja, aber was muss man sie doch? Ja gut, die Kleider, das war ein Wunder. Die Kleider haben sich nicht abgenützt. Muss ich sie waschen? Das ist, was Rashi meint, ja, dass die Wolken, die Herrlichkeitswolken, die Kleider gewaschen haben. Das heißt, das Wunder ist noch viel größer. Es sind verschiedene Wunder, eine nach der anderen. Die Kleider haben sich nicht abgenützt. Sie haben die Kleider nie abnehmen müssen. Warum? Weil die Kleider immer rein waren. Ja? Und darin passt auch, was Rashi sagt und was Maharal hier zitiert, dass auch die Kinder, die kleine Kleider hatten, als sie gewachsen sind, sind die Kleider mit ihnen gewachsen. Dann stellt der Maharal eine typisch maharalische Frage. Oberste Zeile hier auf dem Bildschirm. Ve'im Tomar, vielleicht wirst du die Frage stellen. Lama hayaze hanes bechinam lahem. Wozu bräuchte man so ein Wunder? Einfach Wunder machen für was? Wer braucht so viele Wunder? Es muss hinter dieser Lehre unserer Weisen, hinter dieser Lehre von Rashi, muss irgendwelche Lehre vorhanden sein, dass das alles sinnvoll ist. Also, wo ergibt sich der Sinn dieser zahlreichen Wunder? Was sagt der Maharal? Analysieren wir das. Was bedeutet es, Kleider zu haben, die sich nicht abnützen? Alle Kleider nützen sich ab. Warum sollen sich diese Kleider nicht abnützen? Und diese Kleider sind immer rein. Welche Kleider sind immer rein? Und dann wachsen sie mit. Ich meine, nicht nur, dass sie nicht schlecht werden, sondern sie werden besser. Was für eine komische Sache ist. Sagt Maharal, die Schlüssel dieser Sache besteht darin zu verstehen, was das Ziel der Wüstenwanderung war. Und das steht ja im Chumash, wir haben das gelesen. Gott hat uns auf Probe gestellt. Auf Probe für was? Ob wir seine Mitzvah, seine Mitzvot halten. Maharal nimmt das und geht einen Schritt weiter. Sagt Maharal, die gesamte Zeit der Wüstenwanderung war eine große Aufprobestellung einer besonderen Art. Die Menschen sollen nicht wie normal leben. Die Menschen sollen nicht wie normal leben. Die Menschen haben Essen vom Himmel. Dann haben sie auch ihre Bedürfnisse wurden abgedeckt. Auch die Kleidung. Aber dann stellt der Maharal die folgende Frage. In diesem Fall müsste es doch richtig parallel sein. Ist es tatsächlich parallel? Das Essen haben wir einfach vom Himmel bekommen. Ja? Wenn ich einen absichtlich schlechten, aber lustigen Vergleich machen kann, wer Harry Potter gelesen hat, da gibt es eine Szene, wo die Heldin im Trio Essen vorbereiten muss und sie sagt, Essen kann man nicht vom Nichts erschaffen. Wenn man Essen hat, kann man es besser machen, man kann mehr davon machen, aber man kann nicht Essen aus dem Nichts erschaffen. Und die Tora ist aber die Tora, nicht der Reporter. Und genau das ist das Ziel. Ja? Gott gibt uns Essen aus dem Nichts. Essen vom Himmel. So was, das es nie gegeben hat. Aber in diesem Fall muss man doch die Frage stellen, wozu die Kleider, mit denen sie aus Ägypten herausgereist sind, wozu diese Kleider sich nicht abgenützt hatten. Warum brauchten sie Kleider, also etwas Menschliches, Natürliches, Kulturelles, mit dem sie angefangen haben, wenn das Ziel war, dass sie von Gott leben sollten? Und dazu antwortet Maharal, dass er eben einen Midrash gefunden hat, in dem genau diese Frage gestellt wird. Und die Antwort des Midrash ist, der Midrash fängt mit einer Frage an. Sagt der Midrash, wie ist das jetzt geschehen? Sind Sie denn aus Ägypten mit Lederkleider ausgezogen, die sich nicht oder kaum abnützen? Und die Antwort des Midrash ist nein. Sie hatten nicht solche Kleider, sondern sie bekamen göttliche Kleider, himmlische Kleider. Das heißt eigentlich, dass diese Wunder, diese zahlreichen Wunder, die hier in Rashi zu entdecken sind, nicht eine zufällige Anhäufung von Wundern ist. Eine zufällige Anhäufung von Wundern ist nicht sinnvoll. Eine zufällige Anhäufung von Wundern verletzt eigentlich gegen unsere Intuition, dass Wunder nicht einfach so umsonst geschehen. Es muss einen Grund geben, weshalb es ein Wunder gibt. Die Wunder geschehen ja nicht jeden Tag offen. Wozu hat es diese Wunder gegeben? Das waren ja unnatürliche, übernatürliche Wunder. Und die Antwort ist, weil diese Wüstenwanderungszeit eine sein musste, in dem die Menschen völlig abhängig von Gott und getrennt von der vom Üblichen, von der Natur, von der normalen Welt überleben, um zu sehen, inwieweit man das Heilige in sich entwickeln kann. Ich brauche gar nichts von der Welt rund um mich. Das Einzige, was ich brauche, ist der Wunsch, um Gott zu dienen. Wenn ich gar keine Herausforderungen habe, gehe ich diesen Wunsch nach oder ist dieser Wunsch ein frommer Wunsch, den ich aber nur gemäßigt in mir erwecken lasse? Das ist die Frage. Und das kennen wir auch. Wir können das hier in der Sprache von Maharal vielleicht erkennen. Hier die oberste, ja, sagt er so, warum musste das so sein, dass sie alles von Gott bekommen? Wenn Gott gibt, ist es vollkommen. Gott gibt Essen, das Essen ist vollkommen. Gott gibt Kleider, die Kleider sind vollkommen. Und jetzt sagt er etwas Interessantes. Ich meine, nicht was er sagt, ist interessant, sondern wie er es sagt. Nachdem das Gott ihre Bedürfnisse gestillt hat in der Wüste, ihre Bedürfnisse für Nahrung und Getränk gestillt hat, dann hat er all ihre Bedürfnisse abgedeckt. Auf Bemalbushem, auch bezüglich ihrer Kleidung. Ja, das ist, was Maral sagt. Es ist, Gott hat mit Großzügigkeit gegeben. Und hier, wir sind noch nicht dazu gekommen, die Natur dieser Kleider besser zu verstehen. Aber ich verweise auf diese Sprache. She'achar, die oberste Zeile, She'achar, She'sipek Zorkeem. Nachdem, dass er ihre Bedürfnisse gestillt hat. Aber wie steht das? Sipek Zorkeem. Wer kennt diese Phrase? Sipek Zorkeem. Das kennen wir aus dem Dayenu beim Seder. Sipek Zorkeem Bamidbar, bei ihm schon nach 40 Jahren lang hat Gott all unsere Bedürfnisse abgedeckt. Alle heißt nicht nur Essen und Trinken, sondern auch Kleider. Und woher kommen diese himmlischen Kleider? Wann haben sie dann ihre Garderobe gewechselt? Und die Antwort von Maral ist am Berg Sinai. Am Berg Sinai bekamen hier ein Gespräch zwischen aus dem Midrash, Dvarim Rabba, wo Rabbi Eliezer, der Sohn von Rabbi Shimon ben Yochai, an seinen Schwiegervater Rabbi Shimon ben Yossi fragte, sagte er, er fragte dann, wie haben Sie dann mit Ihren Kleidern, wie ist das überlebt, haben Sie dann Leder, hätten Sie da, hatten Sie dann Lederkleider, hatten Sie denn Lederkleider mitgenommen? Ja, und das war eine Frage und dann sagte er ihm, dass die Kleider, die sie hatten, die sich nicht abgenutzt haben, das sind, ja, ma, letztes Wort der obigen Zeile, ma, ich glaube, der Zeile danach, shel bishvotam malachei asheret b'Sinai. Die Engel kleideten das Volk am Berg Sinai mit diesen Kleidern. Und das sind die Kleider, die sie sich nicht abgenutzt haben. Und damit ist der Vergleich, es ist dann genau wie beim Schnecken. Beim Schnecken wächst das aus dem Nichts. Und hier kam das aus dem Nichts. Genau wie der Mann aus dem Nichts, aus dem Himmel fiel, also speziell erschaffen wurde. Und damit steht eben die Wüstenwanderungszeit für eine Zeit, in der wir gar keine Herausforderungen haben. Nur eine. Den Wunsch, Gott zu dienen. Wir leben heutzutage nicht in der Wüste. Wir haben keine Kleider, die sich nicht abnützen, obwohl die Technologie sicher viel weiter voran ist heute als vor Jahrzehnten und Jahrhunderten. Wir haben auch nicht Essen aus dem Himmel. Was wir ja haben, nicht 40 Jahren, aber wir haben Momente, sorglose Momente. Wir haben nicht sorglose Wochen und Monate, also vielleicht sie ja, die meisten Menschen nicht, ich nicht. Aber sorglose Momente haben wir. Momente, in denen es uns möglich ist, uns einfach dem Gottesdienst und der Nächstenliebe zu widmen, dem Willen Gottes zu widmen. Tue ich das? Habe ich diesen Wunsch? Habe ich diese Ambition und setze ich ihn um? Oder ist das nur ein frommer Wunsch, den ich so offiziell, ich bekenne mich diesem Wunsch, aber in Wirklichkeit ist das etwas, das auf einem ganz niedrigen Feuer so warm gehalten wird und beschäftige mich sonst lieber mit Faulenzen? Das ist die Frage. Und dazu kommt die Wüstenzeit, uns zu lehren. Das ist die Probe, auf der wir in unseren guten Momenten gestellt werden. Danke für die Aufmerksamkeit.